Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Für alle, die mehr über die Themen Krisenmanagement und Konfliktprävention, Selbstfürsorge, Lösungsstrategien und Mediation erfahren wollen. Mein Name ist Selina Prüner, ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation e.V. und Gründerin von Aufbruch Mediation. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Daniela Morik unter anderem über die Konfliktdefinition, viele Beispiele für die unterschiedlichen Bereiche der Mediation und welches Mindset dir helfen kann, Streitsituationen noch besser zu begegnen. Dafür geben wir dir die ersten kleinen Übungen für den Alltag mit auf den Weg. Viel Spaß dabei! Hallo Daniela.
Hallo Selina.
Schön, dass du wieder dabei bist. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, über was wir das letzte Mal gesprochen haben, nämlich über die Basics der Mediation, was Mediation eigentlich ist, also ein Konfliktvermittlungsverfahren, ein außergerichtliches, und über die Abgrenzung zu anderen Verfahren, wie zum Beispiel die Moderation oder das Training oder das Coaching.
Oder die Schlichtung.
Und die Therapie zum Beispiel.
Genau.
Dieses Mal tauchen wir tiefer ein in die Grundhaltung der Mediation, also das Menschenbild, was hilft bei Lösungen und bei Konflikten, welche Haltung. Wir sprechen über die Bereiche der Mediation und ganz allgemein mal eine Konfliktdefinition.
Genau, vielleicht fange ich direkt mal an. Jeder hat ja eine Vorstellung davon, was ein Konflikt ist. Ne? Meistens knallt es dabei, irgendwelche Leute schreien sich an, sind wütend aufeinander. Was ich sehr interessant finde, ist eigentlich folgende Definition. Und zwar immer, wenn mindestens zwei Leute miteinander in Interaktion treten und nur eine von den beiden Personen irgendwie merkt, in dem, was ich jetzt denke oder mir vorstelle, wahrnehme oder fühle oder auch das, was ich will, kann ich mit der anderen Person nicht so übereinkommen, wie ich das möchte, und ich fühle mich da jetzt irgendwie beeinträchtigt, dann ist es schon ein Konflikt. Das heißt, die zweite Person muss das gar nicht merken. Es reicht, wenn ich das alleine merke.
Ja, vielen Dank für diese Konfliktdefinition. Die lassen wir einfach auch mal so im Raum stehen. Wir würden gerne dir die unterschiedlichen Bereiche der Mediation vorstellen. Und zwar ist es ein Auszug davon. Es gibt natürlich noch irgendwie viel mehr. Es gibt zum Beispiel welche, die oft vor Gericht landen. Das ist Trennung und Scheidung.
Genau. Oder auch den Täter-Opfer-Ausgleich. Also wenn es vielleicht zum Beispiel schon ein Gerichtsverfahren gegeben hat und Täter und Opfer kommen dann nochmal zusammen und überlegen sich gemeinsam, okay, was brauche ich, damit ich jetzt so weiterleben kann? Was kannst du mir vielleicht geben als Ausgleich, ne? Als Wiedergutmachen, könnte man so sagen. Und du hast ja schon Trennung und Scheidung angesprochen. Was denkst du dann, warum das eigentlich viel besser in der Mediation aufgehoben ist als vor Gericht?
Also unter anderem ein Aspekt ist, dass es viel günstiger werden kann als bei einem Gerichtsverfahren, da man ja statt zwei Anwälte einen Mediator oder eine Mediatorin hat. Mhm. Man kann natürlich, wenn es ein extremer Fall ist, auch zusätzlich noch jeweils die Anwälte oder Anwältin dabei haben. Aber im Endeffekt kann man ja zügiger durch das Verfahren durchkommen, weil bestimmte Dinge eben in der Mediation schneller und kostengünstiger geklärt werden können. Es ist auch tatsächlich ein Bereich, der schon sehr viel wahrgenommen wird und auch, ich würde mal sagen, ja, öffentlichkeitswirksamer auf dem Schirm haben die Leute die Mediation in dem Bereich.
Also, genau. Und wie wir letztes Mal ja auch schon festgestellt haben, sind diese Verfahren, gerade wenn jetzt ja vielleicht zum Beispiel auch Kinder bei einer Scheidung betroffen werden, ja auch viel nachhaltiger und werden irgendwie gemeinsam getroffen, miteinander, nachvollziehbarer für alle Beteiligten. Also ich kenne zum Beispiel Familien, die auch begleitet werden in diesem Prozess, also die sich nicht nur einmal treffen zu einer Mediation, dann sagen, okay, und so machen wir das jetzt, sondern immer wieder auch mit einem Mediator im Gespräch sind und immer wieder offen miteinander reden, wie wollen wir denn weiter miteinander umgehen und wie wollen wir denn unsere Kinder mit einbeziehen. Und das sorgt ganz oft für sehr schöne Lösungen.
Und das Schöne an der Mediation ist daher auch, dass Lösungen auch immer wieder angepasst werden können. Ne? Also man kann was festlegen und im Prozess dann nochmal evaluieren, später nochmal schauen, funktioniert es denn so, wie wir uns das gedacht haben, und sonst nochmal anpassen und da nachjustieren.
Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das macht das Ganze weniger statisch und gibt dem so ein bisschen die Freiheit, sich selber zu verändern, zu entwickeln. Es ist nicht so, wir haben uns jetzt entschieden, wir müssen jetzt dabei bleiben, aber damals hast du doch das gesagt, das müssen wir jetzt machen. Nein, wir erlauben uns zu entwickeln und
Ja. Das kann auch mit den Parteien wachsen.
Genau, also, das fand ich sehr schön.
Genau, also eben, es gibt im ganzen privaten Bereich Mediation, Paare, Familien bis eben zur Trennung und Scheidung. Bei Freundschaften, Wohn- und Lebensgemeinschaften kann man das auch anwenden, weil eben überall, wo Beziehungen sind, die ja wertvoll sind, die es zu erhalten gibt oder eben noch Dinge geklärt werden müssen, kann man das anwenden.
In der Nachbarschaft zum Beispiel, wenn man nochmal weiter sich öffnet, ne, im Lebensraum oder auf der Arbeit, in Schulen und Bildungsstätten.
Genau, Schule und Erziehung, also auch in Kindertagesstätten, auch bei den ganz Kleinen schon. Oder eben dann immer wieder, was die Eltern und die Erzieher, da kann es ja auch Konfliktpotenzial geben, was Erziehung angeht, unterschiedliche Wertvorstellungen und so weiter.
Und ich glaube, also selbst tatsächlich bei kleinen Kindern kann man da schon ganz viel durch Fragen bewirken. Man muss dann gar nicht sagen, du siehst das falsch oder du siehst das so, sondern immer mal, ach so, warum siehst du das denn eigentlich so? Und hast du dich schon mal gefragt, ob man das auch anders sehen kann? Oder findest du das auch in Ordnung, wenn er jetzt Mädchenhausschuhe trägt? Und da bin ich sehr überrascht, wie offen und bereit für diese neuen Verfahren Kinder sind.
Also tatsächlich diesen Perspektivwechsel, den man ja in der Mediation anstrebt.
Total, ja. Ich glaube, dass Kinder da auch wirklich offener sind als viele Erwachsene, weil sie einfach natürlich noch nicht so festgefahren in ihren Weisen sind, die Dinge zu sehen oder einfach andere zu verurteilen, statt andere Perspektiven wahrnehmen zu wollen.
Ja, in Schulen wird es ja auch schon immer mehr, also werden Schüler ausgebildet als Schlichter, da gibt es bestimmte Begriffe für euch. Gelbe Engel habe ich mal gehört.
Ja, Streitschlichtermodell, genau. Das Bensberger Modell gibt es da. Das findet tatsächlich vermehrt, vor allem in den weiterführenden Schulen statt, aber auch in den Grundschulen wird auch immer mehr diese wertschätzende Sprache unterrichtet, der gewaltfreien Kommunikation. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Nennt man dann Giraffensprache und dann kommen wirklich Mediatorinnen dahin und bringen das den Kindern bei. Das ist total toll.
Du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen am Arbeitsplatz, also alles, was so rund um innerbetriebliche Teams geht, Konflikte mit Arbeitskolleginnen oder auch mit der Führungsetage, Wirtschaftsmediation, also zwischen Unternehmen, also unterschiedlichen Unternehmen, zum Beispiel bei Startups. Da wollten wir nachher nochmal drauf zurückkommen, ist es ja auch präventiv zum Beispiel sehr spannend, also dass man sagt, wir gründen jetzt neu und wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen?
Ja, die präventive Mediation ist sowieso meine Lieblingsmediation, muss ich sagen. Das kann man genau im Bereich der Start-up, auch im Bereich des betrieblich, innerbetrieblichen, wie wollen wir denn miteinander zusammenarbeiten oder auch als Patchwork-Familie, wie wollen wir uns denn aufstellen, wie wollen wir miteinander als Familie sein. Ich mag das immer sehr, dass man sagt, wie gehen wir denn Probleme an, die auftreten können, ohne dass sie schon da sind und dass sie eskaliert sind und uns schon stören. Also ich mag dieses Art von Denken sehr, sehe aber ganz oft leider noch Menschen nicht so sehr bereit sind, diesen Weg zu gehen, weil sie sagen, es ist ja noch nicht so schlimm, es ist ja noch kein Konflikt da, warum soll ich mich jetzt darum um etwas sorgen, was noch nicht da ist.
Und investieren oft erst später, wenn es dann wahrscheinlich der Bedarf sogar noch größer ist.
Ja, ne? Und wenn der Weg auch schwieriger ist, muss man sagen. Ne? Wenn der Konflikt einmal da ist und auch verhärtet ist, dann ist der Weg hinaus nur mit noch mehr Anstrengung zu.
Also an der Stelle einfach auch nochmal der Appell, wenn man irgendwie am Ende des Horizonts schon Konflikte auftauchen sieht, lieber früher damit anzufangen, Lösungen zu finden, um dass es gar nicht erst so weit kommt. Ja. Und das eben kann man ganz toll auch in der Mediation machen, zum Beispiel auch, was Erbschaften angeht, da irgendwie frühzeitig zu klären, wie teilen wir das auf, wie gehen wir da vor, wie handhaben wir das Ganze.
Ja, und vielleicht auch tatsächlich gerne mal nach Konflikten Ausschau halten, das ist immer noch alles so sehr tabu behaftet, Konflikte wollen wir nicht haben, aber einfach sich zu öffnen, doch, Konflikte sind überall da, potenzielle Konflikte sind überall da und es ist doch gar nicht schlimm, einfach mal nachzugucken. Und zu gucken, bevor wir uns diesen Konflikten hingeben, oh, was sind denn da auch für potenzielle Lösungen da? Finde ich viel weniger tabubehaftet jetzt nach der Mediatorausbildung als vorher.
Ja, so ein Konflikt zu haben ist keine Charakterschwäche, sondern sich mit ihm auseinanderzusetzen, vielleicht sogar eine Charakterstärke.
Mhm, genau.
Interkulturelle Mediation ist vielleicht nochmal so ein Gebiet, wo viele unterschiedliche Bereiche sich kreuzen können. Jetzt zum Beispiel am Arbeitsplatz kann es das natürlich geben, bei internationalen Unternehmen, wie aber auch natürlich hier Ansässigen in Nachbarschaften, vielleicht auch unterschiedliche ja, Kulturen, Religionen, sonst was aufeinandertreffen oder vielleicht auch schon in einzelnen Paarbeziehungen. Kann das auch kommen?
Ja, auf jeden Fall. Da muss man sich tatsächlich immer mal wieder fragen, ist da jetzt ein interkultureller Anteil vielleicht in den Mediationen dabei? Ist es komplett interkulturell? Denn da ist natürlich eine gemeinsame Sprache zu finden und ein Verständnis füreinander zu erzeugen besonders wichtig. Ich glaube, eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, waren so die Großen, die, wo es wirklich um Geld geht, ne? So zwischen verschiedenen Firmen, zwischen Firmen und Kunden, auch besonders im Baugeschäft. Das sind auch nochmal Bereiche, wo Mediation eine große Rolle spielt.
Zum Beispiel so Großbauprojekte wie die Nord-Süd-Stromtrasse oder genau, da werden ja unterschiedliche Interessengruppen auf dem ganzen Weg, also es ist ja über 1000 Kilometer, meine ich, und auf dem ganzen Weg gibt es zum Beispiel Umwelt-, Nachbarschaftsinitiativen und so weiter, die alle da mitgenommen werden wollen und ihr eigenes Interesse und ihren eigenen Ansatz da haben. Und damit solche Projekte nicht scheitern, ist es sinnvoll, die frühzeitig mit ins Boot zu holen und darüber zu sprechen, wie deren Interessen sind, wie man da eben zu einer Lösung kommt, die für alle tragbar ist.
Genau. Ein anderes Beispiel vielleicht der Berliner Flughafen, der jetzt ja endlich eröffnet hat, oder der Bau der Leverkusener Rheinbrücke. Also auch da gab es diverse Verzögerungen von bestimmten Stakeholdern, die sich nicht berücksichtigt gefunden haben. Und da kann man vielleicht mit präventiver Mediation, in dem einfach alle Interessen gehört werden dürfen und Berücksichtigung finden, viel erreichen.
Ja, jetzt haben wir ja schon recht viele genannt. Es gibt bestimmt noch viele mehr. Wenn dir welche einfallen, die du gerne noch besprochen haben möchtest oder noch einwerfen willst, kannst du uns das gerne mitteilen. Wir haben uns gefragt, welche Haltung ist eigentlich hilfreich beim Lösen von Konflikten im Alltag, aber auch gerade in der Mediation? Also welche Haltung hilft mir da, die ich habe, um Konflikte zu vermeiden oder Konflikte, die schon passiert sind, eine andere Perspektive einnehmen zu können?
Genau, also innerhalb der Mediation bedienen wir uns dem systemischen Ansatz. Der kommt auch im Coaching und auch in therapeutischen Verfahren oft zum Einsatz. Da geht es unter anderem darum, dass das Verhalten von Menschen nicht als problemgehaftet gesehen wird, sondern dass es abhängig ist von dem Kontext, in dem wir uns befinden. Also wir Menschen verhalten uns in bestimmten Situationen anders und in den Situationen auch angemessen. Als ganz profanes Beispiel ist es von allen akzeptiert und angemessen, wenn ich meinen Koffer vor meiner Haustür stehen lasse und nochmal schnell nach oben renne. Wenn ich das gleiche Verhalten am Flughafen mache oder am Bahnhof, dann wird das eher als, oh, warum steht jetzt hier ein leerer Koffer? Warum rennt der ganz schnell weg gesehen? Also verschiedene Situationen erlauben oder führen zu verschiedenen Deutungen meines Verhaltens. Dann gibt es auch die Kompetenz- und Ressourcenorientierung des systemischen Ansatzes. Das bedeutet, dass ich mich mit allen meinen persönlichen Ressourcen und Kompetenzen so verhalte, dass ich für mich eine Lösung aus dem Konflikt oder in der Situation finde. Zum Beispiel habe ich da das Beispiel eines Kleinkindes, was sich immer dann schreiend auf den Boden wirft, wenn es eben Süßigkeiten nicht bekommt. Das ist halt für, also ein Kind unter 5 hat jetzt nicht groß viele andere Möglichkeiten, außer vielleicht betteln oder, denn es kann sich ja nichts Eigenes kaufen, es hat noch kein eigenes Geld, um jetzt das zu bekommen, was es möchte. Und wenn es dann zum Beispiel erfährt, oh, das mit dieser Kompetenz komme ich auch weiter, das bringt was, dann setzt es das vielleicht auch nochmal später ein. Ein weiterer Punkt im systemischen Ansatz ist die Zukunfts- und Lösungsorientierung. Das heißt, wie kommen wir von einem Ist-Zustand, den wir nicht so gut finden, auf einen erwünschten Soll-Zustand. Ich konzentriere mich nicht so sehr auf die Problematik oder auf vergangene Sachen, wo kommt das alles her und wie kann ich das aufarbeiten, sondern ich konzentriere mich darauf, wie komme ich zu einem Zustand, den ich schön finde. Und ich gehe nur dann nochmal in die Vergangenheit, wenn ich sage, vielleicht kann ich da irgendwas rauspicken, was mir helfen kann, diesen Soll-Zustand zu erreichen.
Ich muss jetzt mal gestehen, dass ich mir Kontextorientierung immer dann am besten merken konnte, wenn ich darüber nachgedacht habe, dass man in der Sauna ist vom Kontext her okay, wenn man nackt ist.
Ah, ach ja,
und das ist. Und wenn ich jetzt im Auto nackt fahre, ist der Kontext nicht angemessen. Also ist es nicht okay. Weißt du, so zum Beispiel.
Ja,
okay. Das gibt es ja teilweise schon im Schwimmbad, wenn du dann vom Saunabereich in den Schwimmbadbereich gehst, da ist es auf einmal gar nicht mehr okay, nackt zu sein, da musst du etwas tragen und andersrum ist es nicht mehr angemessen, den Badeanzug in der Sauna zu tragen. So, ne? Also, dass es einfach unterschiedliche Gebiete gibt, in denen bestimmtes Verhalten als angemessen erwartet wird und in anderen ist es dann gar nicht okay und dass man immer guckt, wo verhält sich jetzt gerade jemand einem bestimmten Kontext entsprechend passend und überträgt es aber vielleicht auch in einen anderen Kontext, wo es nicht passend ist und der andere ist dadurch irritiert. Ne? Mhm. Also,
zum Beispiel, wenn ich jetzt dem Mann meiner Chefin einen Kuss gebe, ist es nicht okay. Wenn ich es aber bei Freunden mache, ist es okay.
Genau.
Gutes Beispiel.
So, ich werde nicht die Überleitungsqueen. Trotzdem werden wir jetzt mal hier auf weitere Aspekte eingehen, die unglaublich unterstützend sein können. Beim Lösen von Konflikten in der Mediation, wenn man dem Menschen gegenüber mit bedingungsloser Wertschätzung begegnet. Mhm. Also ich akzeptiere einfach erstmal das ganze Verhalten. Ich versuche es nicht zu beurteilen, was das jetzt ist. Vielleicht verstehe ich einfach noch nicht, warum derjenige sich so verhält. Ich versuche es nicht zu betrachten als Schwächen und Fehler, sondern eben, was du ja auch gesagt hast, so als bestimmte Kompetenzen oder Gründe wird derjenige haben, dass er sich so verhält, das gilt es rauszufinden.
Ja, und möglicherweise gute Gründe wird derjenige haben. Ne? Das ist übrigens, finde ich, echt nicht einfach, Leute nicht zu beurteilen und zu bewerten, weil wir gelernt haben, das automatisch zu machen. Und da ist es vielleicht wichtig, dass wir uns mal beobachten, wann fange ich denn an, Dinge zu bewerten oder wann beobachte ich nur. Und das abzugrenzen, fällt uns manchmal unglaublich schwer.
Da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Oh, verstehe.
Kleiner Cliffhanger. Genau, einen wunderschönen Gedanken finde ich eben, das Verhalten ist unabhängig vom Wert einer Person. Mhm. Das heißt, jemand kann was Doofes tun oder sagen, aber das berührt niemals den Wert dieser Person.
Total.
Und das hilft vielleicht auch dabei, die Person nicht zu bewerten oder abzuwerten.
Genau. Oh, da fällt mir gerade noch ein, dass ja auch ein Loben, eine Bewertung einer Person ist. Und man manchmal dazu neigt, dann seinen Selbstwert an eben dieses schöne Gefühl, was man hat, wenn man gelobt wurde, zu binden. Also nicht nur eine negative Abwertung ist auch eine Bewertung. Ne? Mhm. Und der Selbstwert ist tatsächlich komplett unabhängig davon, was andere Leute mir für Eigenschaften zuschreiben.
Ja, da auch mal beobachten, wenn man Komplimente macht. Sind die zum Beispiel nur auf Äußerlichkeiten gezielt, was ja dann auch wieder eine Bewertung in dem Sinne ist. Ja, wie kann man Komplimente machen?
Ohne zu bewerten?
Ja.
Vielleicht könnte man sagen, ich freue mich, dich zu sehen, statt eine Bewertung der Person abzugeben. Also bei sich bleiben. Oder ich finde es schön. Ich finde dieses Kleid schön, was du anhast. Ist vielleicht was anderes, als du hast ein schönes Kleid an.
Wir denken mal drüber nach. Ein einfühlendes Verstehen, also die Empathie, ist unglaublich hilfreich. Vor allem, sobald ich empathisch mitfühlend meinem Gegenüber bin, fühlt er sich mehr gesehen und verstanden und baut dadurch vielleicht Ängste, hoffentlich, und Stress ab. Und ist dann auch wieder zugänglicher, in die Auseinandersetzung und die Klärung von Zielen und Wünschen zu gehen. Also ich höre jemand zu, ne, da kommen wir auch nochmal in der nächsten Folge wahrscheinlich dazu, aktives Zuhören.
Und mache das sehr empathisch und bei der Person bleiben. Da hatte ich tatsächlich mal ein Erlebnis, da kam eine Studentin zu mir und ich wusste nicht so richtig, warum sie kam. Und ich habe dann einfach mal, weil ich nicht richtig wusste, was sie von mir erwartet, habe ich einfach mal nur empathisch zugehört. Habe das wiederholt, was sie gesagt hat, habe gesagt, ich verstehe das aus ihrer Sicht. Und am Ende ging sie und ich habe sie dann gefragt, ja, aber was kann ich denn jetzt für dich tun? Und dann hat sie gesagt, du hast schon alles getan, du hast mir zugehört. Und da ist mir dann mal aufgegangen, wie wenig wir das in unserer sozialen Welt machen und wie viel das vielleicht anderen Leuten bringen kann, wie sinnvoll das ist.
Ich glaube, da werfe ich jetzt trotzdem eins meiner Lieblingstools ein oder ne, ein Modell, ist es ein Modell oder ein Tool? Und zwar das Expressiv und Instrumentell. Was ja oft Männern nachgesagt wird, dass sie tendenziell eher instrumentell sind. Also eben so Klassiker, aber wir drehen es gerne um, Frau kommt zum Mann und erzählt ihm irgendwie von ihrem Tag mit vielleicht Problemen mit der Chefin oder so. Und der Mann möchte direkt Lösungen anbieten, also instrumentell. Und Frauen sind tendenziell eher expressiv, aber man kann es eben nicht am Geschlecht festmachen, dass sie vielleicht sich einfach erstmal mitteilen möchten. Oder das ist das Hauptziel gerade. Ich möchte mich mitteilen, ich möchte in Beziehung gehen und das ist das, was ich brauche. Und dann mal bei Konflikten gucken, bin ich gerade expressiv, ne? Also brauche ich gerade einfach jemanden, der mir zuhört, oder erzähle ich dir das, um von dir Lösungen zu bekommen? Und das war bei ihr dann eben das Schöne, dass sie wohl gerade im expressiven Modus war, nämlich ich muss das einfach gerade erstmal loswerden, mir hilft es, jemanden dabei zu haben, das vielleicht auch dadurch zu reflektieren, indem ich das erzähle, und hat da die Unterstützung drin gefunden.
Ja. Und allgemein muss ich auch sagen, dass es ja bestimmte Gefahren bietet, anderen Leuten Lösungen anzubieten, denn damit schreibt man ja auch irgendwie die Kompetenz zum Finden dieser Lösungen ab. Das heißt,
wenn sie nicht danach gefragt haben.
Ja, genau. Wenn sie nicht explizit danach gefragt haben, aber selbst wenn sie danach fragen würden, könnte man ja erstmal versuchen, vielleicht durch Fragen oder Hilfestellungen dazu zu helfen, dass die Lösung brauchen, die Lösung auch selber finden. Ich glaube, dass das nachhaltiger ist, und ich glaube, dass die Leute dann mit einem besseren Gefühl aus dieser Situation rausgehen, das selber gefunden zu haben.
Ist auf jeden Fall cool, wenn man das hinkriegt.
Ja.
Genau, das dritte der Basisvariablen ist die Kongruenz, also die Übereinstimmung, die Echtheit, die Wahrhaftigkeit zwischen den eigenen Gefühlen und dem eigenen Verhalten. Also wenn ich mich so verhalte, wie ich mich auch fühle oder was ich denke, spürt das Gegenüber das und fühlt sich wahrscheinlich auch wohler, und das sorgt auch für eine gute Orientierung.
Vielleicht können wir dir auf deinen Weg nochmal mitgeben, dass du vielleicht die nächsten Tage und Wochen einfach mal schaust, wenn du erlebst, dass du in Situationen gerätst, wo du dich über Leute ärgerst, und wo du vielleicht denken würdest, Mensch, derjenige hat das bestimmt so und so gemeint, der wollte mir bestimmt das und das, dass du einfach mal versuchst, das umzudenken oder bemerkst, das ist jetzt eine Deutung von mir, das ist keine Beobachtung, sondern eine Deutung, und dann versuchst es so umzudenken, dass derjenige nicht eine schlechte Absicht hatte, eine böse, manipulative Absicht, sondern eine möglichst gute Absicht. Und was dann mit dir passiert, das finde ich sehr interessant.
Eine kleine Übung für die nächsten Tage oder Wochen, und schreib uns gerne, wie die verlaufen sind, welche Ideen dir dazu kamen oder welche Anregungen du noch so hast. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Daniela, wieder mal vielen Dank fürs Dabeisein.
Super gerne, ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Wie hat dir die heutige Folge gefallen? Was nimmst du daraus mit? Welche Bereiche sind dir begegnet, die aktuell für dein Leben relevant sind? Und worüber würdest du gerne noch mehr erfahren? Schreib gerne deine Fragen und Anregungen in die Kommentarspalte per E-Mail an selina@aufbruch-mediation.de oder auf Instagram @aufbruchmediation unter den heutigen Beitrag. In der nächsten Episode gehen wir der Frage nach, wie erfolgreiche Kommunikation gelingen kann und was es auf dem Weg dahin zu beachten gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.